freue mich, dass Sie heute Abend da sind im Kepler-Salon und begrüße Sie sehr herzlich, Martin Heller und ich, Ulrich Fuchs. Wir brauchen uns vielleicht nur kurz vorstellen. Unsere Gäste stellen wir gleich noch ausführlicher vor. Wie gesagt, nochmal ein Wort der Begrüßung und an Martin Heller übergebe ich jetzt, weil er auch noch einen speziellen Gruß ausrichten will.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen auch von mir. Ein Wort zu Demokratie ist Kultur. Das war eine ganz rasche Entscheidung zu Beginn, wie uns alle versucht haben, Angst zu machen, dass im Kulturhauptstadtjahr dann Wahlen stattfinden und dass da kein Stein auf dem anderen bleibt in der Stadt und im Bundesland. Und wir haben das als Geschenk empfunden, der Politik an die Kultur, und haben darauf mit der Einladung dieser vier Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter reagiert. Der eine, den ich gleich vorstellen werde, Michael Frank, hat uns vorher im Vorgespräch empfohlen, doch auch, und das tue ich eben gerne, die anwesenden Parteienbeobachterinnen und Beobachter ganz herzlich zu begrüßen. Ich denke, die meisten Parteien haben jemanden abgeordnet und ich begrüße Sie bekannter und unbekannterweise und bitte Sie auch morgen, unsere Grüße zu bestellen, Ihren Parteizentralen. Es geht nur noch 3 Tage und dann ist der Spuk und die ganze Anstrengung vorbei. Aber wir möchten es heute Abend nochmals auskosten in einem Gespräch mit 2 dieser 4 Gäste. Sie haben heute vielleicht in Oberösterreichischen Nachrichten diese Seite gesehen, wo Herr Frank und Herr Imhof zu Wort kommen. Unsere anderen Gäste haben andere Podien und Sie werden jetzt in diesen Tagen mehrfach hören und lesen. Herr Frank als erster, kurz vorgestellt, kommt aus Bayern, ist Deutscher also, ist schon seit langem vertraut mit Österreich, in der letzten Zeit auch mit dem Kulturhauptstadtprojekt, weil er mehrfach hier war, für uns jetzt in Oberösterreich. Er hat in München seine journalistische Karriere angefangen, bei der Süddeutschen Zeitung, ist dann Ende 80er Jahre gewechselt als Auslandskorrespondent hier nach Mitteleuropa, eigentlich manchmal in Wien, manchmal in Prag, jetzt seit längerem in Wien, und er kennt sich bestens mit den hiesigen Verhältnissen aus. Das war einer der Gründe, warum wir ihm vertraut haben, mit dieser Beobachtung etwas herauszuholen aus dem, was sich hier abspielt, was vielleicht in der hiesigen Diskussion, in der routinierten Diskussion über Wahlen und über Politik untergehen könnte.
Barbara Todt ist Österreicherin. Man könnte eigentlich sagen, eine Frau mit migrantischem Hintergrund, würde man das heute so formulieren. Zweite Generation. Also Sie haben eine tschechische Mutter und einen ungarischen Vater, sind aber in Österreich aufgewachsen und waren in mehreren prominenten journalistischen Tätigkeiten unterwegs, unter anderem für Profil, unter anderem für Format, für den Falter, ganz aktuell, für Standard vor einiger Zeit. Und Sie waren auch im Ausland, Sie waren in Berlin und haben an den Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mitgearbeitet. Sie haben auch einen Preis bekommen, das habe ich gelesen, den Milena Jeschenska-Preis. Das ist sicherlich eine besonders schöne Auszeichnung, wenn man vor allem eben auch diesen familiären Hintergrund hat. Gut, ich freue mich sehr, dass wir diese beiden Gäste heute Abend und hier haben. Und wie es üblich ist, fangen wir so an, dass Frau Todt und Herr Frank ein kleines Statement abgeben als Einführung sozusagen in das Thema der Wahlbeobachtung jetzt in Linz und Oberösterreich in den letzten Wochen. Dann versuchen wir uns hier zu viert noch etwas im Gespräch und laden Sie aber dann sehr rechtzeitig und früh ein, sich auch mit Fragen und Kommentaren an uns Vieren, aber vor allem natürlich an unsere beiden Gäste zu wenden. Frau Todt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind Wahlbeobachter. Wir wurden auch mit einem Auftrag ausgestattet, nämlich sich anzuschauen, inwieweit die Kulturhauptstadt Linz und die Wahlen sich gegenseitig beeinflussen, ob es da Schnittmengen gibt. Und ich habe diesen Auftrag ernst genommen, auch wenn das nicht immer ganz einfach war, und möchte jetzt so eine Antwort in 3 Schritten versuchen, Ihnen zu geben. Erstens, also gibt es eine Schnittmenge zwischen Linz 09 und dem Landtagswahlkampf? Der erste Eindruck ist eigentlich gar nicht. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Ich habe dann nachgedacht, es ist sehr lange her, dass Kultur tatsächlich in einem Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch Mitte der 90er Jahre an Plakate: Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann, Pasterk oder Kunst und Kultur. Das hat damals die FPÖ unter Jörg Haider gemacht. Ist, glaube ich, keine sehr angenehme Erinnerung. Wenn man sich jetzt die Schnittmenge zwischen Kultur und Politik in Linz noch einmal anschaut, dann bin ich zum Schluss gekommen, eigentlich verhält sich Linz 09 und dieser Landtagswahlkampf wie zwei Systeme mit entgegenstrebenden Intentionen. Was verspricht Linz 09? Es verspricht Öffnung, Europäisierung, den Blick nach draußen. Wahlen sind traditionellerweise Momente des Reinschließens, des Versammelns um die eigene ideologische Feuerstelle, des Wir-sind-wir-Parolen. Das heißt, eigentlich kann das gar nicht zusammengehen. Und wenn wir jetzt so die Endphase des oberösterreichischen Wahlkampfs beobachten, wie er sich gerade auch in diesen Tagen darstellt, dann erleben wir ganz besonders, was es heißt, wenn dieses Wir sind wir stark wird. Da geht es um gegenseitig, also um die Entmobilisierung der Wähler, um gegenseitige Schmutzköbelkampagnen, um die Thematisierung des Wahlkampfes an sich, weil die Inhalte am Ende ausgehen. Mit Kultur hat das eigentlich gar nichts mehr zu tun, eher mit Unkultur. Jetzt komme ich zum zweiten Schritt. Das ist sozusagen ein Möglichkeitsschritt. Was hätte sein können? Was hätte sein können, wenn man die Gleichzeitigkeit von Linz 09 und die Landtagswahlen für sich als Chance hernimmt? Was macht Linz 09? Es schärft den Blick der Beobachter auf gesellschaftspolitische Phänomene, die im Alltag sonst vielleicht nicht so stark und so deutlich zutage treten. Wer derzeit durch Linz geht, dessen Blick wird angeregt, Dinge neu zu sehen und sie auch ein wenig zu verrücken. Auf die Politik übertragen bedeutet das zum Beispiel das Neue Volksblatt, Ihnen allen sicher bekannt, ein Unikum in Österreich, die letzte ÖVP-Parteizeitung. Meine These ist, wenn es das Volksblatt nicht schon gäbe, man hätte es eigentlich im Rahmen von Linz 09 erfinden müssen. Wo sonst können Sie Schlagzeilen lesen, die man vor 30 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal in Österreich gelesen hat? Wo sonst findet man so einen direkten Einblick in die Gedankenwelt der Politik? Als Kunstprojekt wäre das Volksblatt eine Zeitmaschine in die Vergangenheit und ein Hohlspiegel für die Politik in gleichermaßen. Und nun zum dritten Schritt. Ist es tatsächlich so, dass Kultur und Politik in diesem Wahlkampf keine Überschneidungen haben? Wenn man es nur, also wenn man jetzt Kultur reduziert oder verengt auf Linz 09, also auf das, was sich im Rahmen dieses Festivals oder dieses Jahres abspielt, findet sich wahrscheinlich tatsächlich kaum eine Schnittmenge. Wenn man den Begriff der Kultur ein bisschen weiter fasst, dann würde ich sagen, sollte Kultur in diesem Wahlkampf eigentlich eine immanente Rolle spielen. Und sie tut es auch, nur wird es nicht beim Namen genannt. Worum geht es in diesem Wahlkampf, vor allem jetzt in der Schlussphase? Darum, wer den Landeshauptmann stellen wird, zumindest aus der Sicht der Parteien. Es ist das dominierende Thema in den letzten Tagen vor dem Wahlgang, was auch sehr viel über die Realverfassung des Landes aussagt. Es geht eigentlich hier nicht um den Landtag, um Landtagswahlen, sondern es geht um die Persönlichkeit des Landeshauptmannes. Was bewegt aber die Menschen? Wenn man sich die mediale Berichterstattung anschaut, dann scheint es leider vielfach das Ausländerthema zu sein. Es wird über Zuwanderungsquoten, über Abschiebepraxis, über Überfremdung diskutiert, über Integrationsverträge. Es geht also übersetzt um das Fremde, um den anderen, symbolisiert durch die Ausländer, und um das eigene, die Heimat, symbolisiert durch den Landesvater. Es geht damit also auch um die Kultur und um unsere Identität, darum, wie wir uns definieren wollen. Nur leider erreicht diese Ebene der Debatte die Wahlkampfpolemik nie, auch weil dieses Thema von den Parteien nicht offensiv angegangen wird, sondern nur von der FPÖ, die es auf einem Niveau hält, das wir alle kennen und das wir, glaube ich, auch nicht schätzen. Deswegen ein kurzes Gedankenexperiment noch zum Abschluss. Was wäre gewesen, wenn sich SPÖ und ÖVP getraut hätten, die Frage der kulturellen Identität, auch vielleicht der Weiterentwicklung der kulturellen Identität im Rahmen von Linz 09, wo die Stadt ohnehin schon geöffnet ist und offen für neue Ideen ist, anzugehen, zu thematisieren, und zwar auf einem Niveau, auf dem wir auch gerne uns unterhalten. Was wäre gewesen, wenn sie es nicht nur der FPÖ überlassen hätten? Es ist, glaube ich, eine vergebene Chance, gerade in diesem Jahr. Aber vielleicht lernen die Parteien ein bisschen etwas daraus. Danke sehr.
Ich darf Herrn Frank bitten,
ja,
zu seinem Eingangsstatement.
Nach diesen sehr differenzierten, mir sehr einleuchtenden Darlegungen hören sich meine Betrachtungsweisen etwas gröber an, muss ich eingestehen. Nämlich, ich bin der Überzeugung, dass Linz 09, das Kulturhauptstadtprogramm und der Wahlkampf miteinander sehr, sehr viel zu tun haben. Deswegen, weil Linz 09 der beste Vorwand für alle Parteien war oder die meisten Parteien, das Wort Kultur überhaupt nicht in die Hand zu nehmen, beziehungsweise in den Mund. Man hat da ein Ressort, da gibt es Leute, die machen jetzt erstmal Kultur. Und zum Glück müssen wir Politiker, die wir sowieso nicht so genau wissen, das ist ja, man merkt ja, wenn das Wort Kultur fällt, dann ziehen sich bei Politikern immer die Schultern zusammen, auf eine ganz seltsame Weise, weil sie sowieso untereinander sich auch selten darüber einigen können, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Man hat da ein Ressort, man hat da Leute, die sind jetzt dieses Jahr zum Glück für die Kultur zuständig und wir Politiker können das in Gottes Namen wunderbarerweise beiseite lassen und uns werden nicht mal lästige Fragen danach gestellt, weil dafür haben wir eine ganze Intendanz und unendlich viele Institutionen, die sich damit befassen. Das heißt, völlig unbeabsichtigterweise hat bedauerlicherweise das Linz 09 Kulturprogramm zur Entkulturalisierung, wenn man so will, des gesamten Wahlkampfs beigetragen. So gesehen sind wahrscheinlich fast alle Politiker dieses Landes diesem Kulturhauptstadtjahr sehr dankbar, weil ihnen eine lästige Arbeit, Aufgabe damit ich würde sagen, einfach genommen wurde. Ich habe zum Beispiel Kultur, wir reden ja über Kultur, vorgestern ein Interview mit Udo Jürgens gehört. Und ich habe mir gedacht, der spricht wahrscheinlich für die Politiker. Der hat nämlich gesagt, wenn man erst mal 75 ist, dann wendet man sich auch mal dem Denken zu. Donnerwetter. Darüber hinaus ist natürlich für einen Ausländer eine Situation wie diese schon eine ganz besondere, aus dem ganz einfachen Grunde, weil man in ein Biotop eintritt, in dem seltsame Widersprüche laufen und man nie genau weiß, wer was eigentlich wie meint. Es geht zum Beispiel damit los, dass man in ein Land eintritt, in dem fast nur über Personen geredet wird. Und wenn man sich das Wahlsystem dann anschaut, stellt man fest, dass überhaupt keine Personen gewählt werden können, sondern dass es um reine Listenwahlen geht. Ich kenne kaum ein Wahlsystem wie das der österreichischen Bundesländer und der Republik Österreich aus, mit Ausnahme des Bundespräsidenten, das so absolut entpersonalisiert ist und offenbar als Gegenreflex eine fast wahnhafte Befassung ausschließlich mit den Personen auslöst. Es geht sogar so weit, dass man an Stammtischen oder anderen Gelegenheiten sehr dezidierte Meinungen über zum Beispiel die Landeshauptmannkandidaten hören kann, die aber ausschließlich um gleichsam die personelle Verfassung der beiden gehen und keineswegs um das, was sie meinen. Zum Beispiel darum, dass der eine der Meinung ist, dass er als Persönlichkeit die Argumente sowieso nicht mehr braucht, weil er so beliebt ist, dass das für sich als, ich würde sogar sagen, Kulturgröße einen Wert an sich darstellt und der andere mit richtiger Leidenschaft als seiner Sendung als unbeliebter Politiker arbeitet. Auch das sind eigentlich schon wieder künstlerische Installationen. Ich fürchte nur, die Protagonisten verstehen das nicht ganz so. Auf der anderen Seite ist es dann auch diese seltsame Grätsche, und das meine ich jetzt als eine sehr ernste Beschreibung, weil das für einen Fremdling in der Tat sehr ungewöhnlich ist, nämlich dass durch die sogenannte verfassungsmäßig gegebene Konzentrationsregierung oder, wie nennt man das, Proporzregierung, eigentlich die Politiker eine Doppelrolle spielen. Sie bewerben sich nämlich ausdrücklich dafür, in die Regierung zu kommen und bewerben sich zusätzlich dafür, Opposition spielen zu können, weil sie im Grunde beides auf einmal geben müssen, wenn sie eine gewisse Marge erreicht haben. Es ist also das Seltsame, dass auch auf der Spiegelung der Leistungen, die sie erbracht haben, die Politiker sich wahlweise aussuchen können, ob sie dafür waren oder dagegen. Sind jetzt die Erfolge nur die Erfolge der Mehrheitspartei oder auch der Opposition? Oder wer ist eigentlich die Opposition? Sind die Misserfolge wiederum nur die des Landeshauptmannes oder gar auch seines Stellvertreters, der zwar sein Stellvertreter ist, also sein Helfershelfer, auf der anderen Seite sein größter Kritiker? Das sind Phänomene, die sind schon sehr spannend für einen fremden Menschen. Und wenn man das dann durchanalysiert, das Ganze, scheitert man irgendwann, weil man das Gefühl hat, um Gottes Willen, sind sich die Leute, die Protagonisten dieser Rollen eigentlich selber bewusst. Am Ende spitzt sich alles zu auf eine Sache, die dann sehr seltsam wirkt, denn der Landeshauptmann wird zu einer Art Fixstern im politischen Leben. Und wenn man es dann genau ausanalysiert, stimmt es auch. Ohne die oberösterreichischen, sagen wir mal, Gefühle verletzen zu wollen, für jemanden, der aus einem wirklich föderalen Land kommt und dann noch ein, auch wenn es nicht so klingt, ein Oberföderalist, nämlich ein Bayer ist, kann er eigentlich in der Republik Österreich keinen wirklichen Föderalstaat entdecken, sondern einen Zentralstaat mit einem sehr ausgeprägten Verwaltungspartikularismus. Und dieser Verwaltungspartikularismus führt zu einem sehr interessanten Phänomen, nämlich die Landeshauptleute, und darum ist der Streit auch so groß darüber, die Landeshauptleute haben eine überdimensionale Kompetenz, die weit über die, wenn man so will, durch die Legitimierung, durch den Landtag gegebenen politischen Verhältnisse hinausgeht. Schon der selige Jörg Haider hat sich darüber beklagt, einerseits, dass seine Hauptarbeit zu 75-85% aus der Exekution von Bundes- oder EU-Bestimmungen besteht. Auf der anderen Seite ergibt das aber auch eine fast despotische Vollmacht, nämlich wie das alles exekutiert wird. Und die Freiräume, die Ermessensspielräume, in die alledem drinstecken, die benutzt und verteilt der Landeshauptmann ziemlich freihändig. So gesehen sind österreichische Bundesländer ein klein wenig ein Abbild der klassischen Despotie. Und Despot werden, ich glaube, das wünscht sich sogar so mancher Demokrat.
Ja, vielen Dank für diese beiden sehr unterschiedlichen Zugänge und Beiträge. Fangen wir vielleicht mal tatsächlich bei dieser letztgenannten Merkwürdigkeit des österreichischen Wahlrechts an. Diese Proporzregierung übrigens wirklich auch etwas, was man lernen muss, wenn man von außen nach Österreich kommt, weil weder war mir das plausibel am Anfang, dass eine Partei die absolute Mehrheit in der Stadt hat, so wie das in Linz bei den letzten Wahlen der Fall war, und dann aber doch die Regierungsmacht sozusagen teilen muss, zumindest formal, weil ja eben auch zwei Sitze in der Stadtregierung eben von der ÖVP und einer von den Grünen wahrgenommen wird. Andererseits erlebt man dann in der tatsächlichen Umsetzung von Politik, dass diese beiden oder diese drei anderen Stadtsenatoren oder Senatorinnen, wenn man will, letztlich mit ihrer Politik ständig an Grenzen kommen. Also ich denke da vor allem auch an die Mobilitäts- oder Verkehrspolitik, die in Linz versucht worden ist, durchaus für mich als Fahrradfahrer nachvollziehbare Vorschläge, die aber eigentlich an der Mehrheit, an der Gegenmehrheit oder an der großen Mehrheit dann gescheitert sind. Wir haben es vorhin ganz kurz besprochen, vielleicht beschreiben Sie es nochmal, diese Proporzregierung, ist das eigentlich etwas, was sakrosankt ist, was zur Debatte steht? Warum ist das zum Beispiel nicht ein Thema im Wahlkampf, dass man sagt, das ist für die demokratische Willensbildung etwas Behinderndes?
Ich glaube, das ist erstens natürlich eine Wellenbewegung und außerdem ist es eine der Lehren oder Erfahrungen, die da verarbeitet worden sind, aus früheren Zeiten ganz besonderer Zuspitzungen. Ich meine, es ist zwar ein Schlagwort, aber in Linz hat der Bürgerkrieg 1934 begonnen, der natürlich auf die politische Kultur der Zweiten Republik immense Auswirkungen hatte. Und man hat, glaube ich, diese Zwangs-, man kann es ja Zwangszusammenarbeit nennen, die sich da ergeben hat, unter anderem auch deswegen ausgearbeitet und gewählt, um solche Zuspitzungen wieder zu vermeiden. Ich halte es für einen Prozess der politischen Reife und Reifung im wahrsten Sinne des Wortes, dass immer mehr Institutionen im Lande in immer mehr Ländern sagen, vielleicht sollten wir dazu übergehen, klarere Verhältnisse zu schaffen und wirkliche Mehrheiten zu bilden, die dann auch souverän agieren können. Von den neuen Bundesländern, wenn ich recht informiert bin, sind 3 inzwischen zum richtigen Mehrheitssystem übergegangen, wo also Koalitionsregierungen, die zum Beispiel für einen Ausländer normal wären, regieren. Und Wien, die Hauptstadt Wien, hat so ein Zwischenfeld, wo es zwar der Verfassung nach immer noch eine Konstruktionsregierung, eine Konzentrationsregierung gibt, aber der Realität nach längst diese Art Mehrheit etabliert worden ist. Ich glaube, das ist ein
Ansonsten
Prozess.
Ansonsten sind es noch Vorarlberg, Salzburg und Tirol.
Und Tirol, meines Wissens. Wenn es nicht stimmt, bitte ich mich zu korrigieren. Meines Dafürhaltens ist das aber ein Prozess, denn ich glaube, nichts fürchten Österreicher mehr als Streit im, oder Streitereien oder heftige Auseinandersetzungen. Auch deswegen, und ich bitte das nicht als Unhöflichkeit auszulegen, weil Österreicher sehr geschult sind im Zanken. In Streitereien sind sie groß, aber eine Streitkultur im eigentlichen Sinne, nämlich auf einer sachlichen, durchaus auch aggressiven Ebene, aber doch sozusagen mit einer souveränen Übereinstimmung in der Basis der demokratischen Erfordernisse und Absichten, sich hart, aber gegenseitig freundlich über konträre Punkte auseinanderzusetzen, das klappt fast nicht. Entweder liegt man sich tränenüberströmt in den Armen oder man beschimpft sich, dass es gerade so knallt. Und dazwischen gibt es relativ wenig.
Was sagt die Österreicherin mit migrantischem Hintergrund dazu?
Ich muss Herrn Frank zustimmen. Nein, ich habe ja auch im Vorfeld, also vor diesem Abend, mich mit Vertretern von Parteien getroffen, weil ich ja diesem Phänomen auch nachgehen wollte. Also was auffällt, wenn man den Wahlkampf hier beobachtet, ist ja, dass er einerseits so merkwürdig lau ist und gleichzeitig es aber dann schrille, oft sehr persönlich verletzende Attacken gibt. Also etwas, was eigentlich nicht wirklich zusammenpasst. Und wenn man dann mit den Wahlkampfverantwortlichen der Parteien spricht und sie eben fragt, was ist eigentlich das zentrale Thema dieses Wahlkampfes oder wo gab es wirklich, wo ist eine Debatte entstanden, wo gab es einen Diskurs, ja, wo hat sich etwas entwickelt, was quasi nicht geplant war am Reißbrett, ja, im Zuge einer Wahlkampagne, dann erntet man Stille und Schweigen als Antwort. Und das ist, glaube ich, der beste Beweis für Ihre These oder für deine These, dass es nämlich einfach an Streitkultur mangelt, unter anderem aufgrund dieses erzwungenen Proports- und Konsenssystems. Und das ist natürlich schade und um das zu ändern, bräuchte es, glaube ich, auch eine gewisse Zeit. Und ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern.
Wenn Sie haben vorhin gesagt oder beide geschildert, wie Sie ein wenig von außen, mehr oder weniger, hierher kommen und so diesen Wahlkampf anschauen. Und Sie haben jetzt vorhin über die Doppeltheit geredet, der Wahlkampf, der einerseits sehr laut und heftig ist, aber in Wirklichkeit dann doch eher lau. Wie ist denn Ihre Beobachtung, wenn Sie versuchen zu übersetzen von dem, was sich auf den unzähligen Plakatwänden abspielt und in der mediatisierten Welt und von dem, Sie sind ja auch auf der Straße, Sie nehmen die Alltagsrealität wahr, berührt das die Menschen überhaupt, dieser Wahlkampf? Ist Wahlkampf auch bei denen im Gange? Oder ist diese Doppelbödigkeit, diese Doppeltheit im Grunde auch eine zwischen dem Alltag und der Plakatwand?
Also da bietet sich ein skurriles Bild, würde ich sagen, weil wenn man jetzt die, also wäre ich ein Marsmännchen und würde heute in Linz landen und würde mir die Plakate anschauen, dann hätte ich wohl das Gefühl, ich bin an einem schrecklichen Ort gelandet, ja, wo illegale Ausländer vor der Tür stehen und jederzeit mir alles wegnehmen könnten, wo das Wasser verkauft wird, wo die Wirtschaft kurz vor dem Ausverkauf, vor dem also an Deutschland oder sonst wohin steht. Also wirklich ein Land, das quasi am Rande des Abgrundes ist. Ja. Wenn man am Nachmittag durch Linz bummelt, sieht man freudige Menschen, die konsumieren. Ich habe in vielen Auslagen Stellenanzeigen gesehen. Man sucht Handelsangestellte. Also die Stadt vermittelt einem jetzt nicht das Gefühl, dass es wirklich schlimm um Linz bestellt ist. Und das ist auch das, was ich eingangs so ein bisschen beschrieben habe. Also Politik tendiert leider dazu, vor allem auch im Wahlkampf, zu einem Paralleluniversum zu schaffen, ja, unter einer Glasglocke zu leben, Parolen anzubieten, deren Erlöser sie dann selber eintreten können. Ob das wirklich mit der Realität immer etwas zu tun hat, ich bezweifle es.
Ist diese Distanz für Sie auch da? Und wenn ja, ist sie größer als zum Beispiel in Deutschland jetzt? Selbe Wahlsituation.
Ja, ich glaube, dass der deutsche Wahlkampf aus klaren Vorgaben heraus weniger themenarm ist. Die Homogenität der Themen, um die es in Oberösterreich geht, ist relativ groß. Das heißt, die Parteien, besonders die großen Parteien, haben redlich Mühe, wirklich zu thematisieren, über was sie sich streiten wollen. Und deswegen ist das auch so seltsam zugespitzt auf kleine Parolen oder überhaupt nicht mehr argumentiert. Ich muss sozusagen der politischen Peripherie, und ich bitte das nicht als despektierliche Äußerung zu nehmen, sondern als Peripherie hat ja auch die Aufgabe, das Zentrum zu beeinflussen. Die politische Peripherie setzt Themen. Auf der rechten Seite durch die FPÖ, auf einer liberalen Seite von den Grünen aus, die in der Tat die einzigen sind, die in diesem Wahlkampf wirkliche Themen setzen, wobei dann die Tapete in diesem Land, die Plakattapete, da ging es mir genauso, einen Eindruck, also ich hatte, wenn ich hier durchs Land fahre, habe ich den Eindruck, Arigona Zona, Sogai ist gerade dabei, mit dem Messer zwischen den Zähnen den Landeshauptmann zu erdolchen. Das ist ungefähr der Tenor, der sich, also völlig irre Aussagen gelegentlich, wobei ich der Meinung bin, dass das Thema Zuwanderung beziehungsweise Migration und alles das eines der lohnenswertesten gewesen wäre für diesen Wahlkampf. Allerdings hätte man da einiges Hirnschmalz einsetzen müssen und hätte sich einige differenzierte Argumente überlegen müssen und hätte auch bedenken müssen, was das Land in sich bedeutet. Denn ich glaube, es gibt kaum ein österreichisches Bundesland, in dem sich das so wunderbar diskutieren lässt, weil nämlich das Land selbst ein Land der Wanderer, der Zuwanderer, der Pendler und so weiter ist. Diese Stadt allein, so wie sie dasteht, ist ja eine Stadt, die immer Wanderer gehabt hat aus den umliegenden Bezirken. Sie ist also sowieso eine Migrantenstadt und sei es eben aus dem unmittelbaren Umland. Und selbst heute noch habe ich den Eindruck, und ich habe großes Verständnis dafür, dass sehr viele Menschen, die heute in dieser Stadt schon Jahrzehnten leben, in der Seele immer noch Pendler sind, die also irgendwo anders wohnen, zum Beispiel schon 25 Jahre in Wien wohnen, aber die Seele wohnt in Putzleinsdorf im oberen Mühlviertel. Und irgendwie ist man noch nicht ganz angekommen. Das kann auch die Stadt befruchten, das kann vieles beleben. Aber auf diesem Hintergrund sozusagen des eigenen kleinräumigen Schicksals ließe sich eine große Debatte über die Leute, die von nun außerhalb der Grenzen dieses Bereichs dazukommen, eigentlich ganz gut führen. Dies übrigens noch als Deutscher gesagt, in einer Zeit, wo Gruppen wie zum Beispiel die Deutschen, die als Migranten früher überhaupt keine Rolle gespielt haben oder sozusagen ausgegliedert waren als Krypto-Österreicher oder wie man das nennen soll, plötzlich auch eine Rolle mitspielen. Das heißt, es haben sich die Parameter so geändert, dass es lohnenswert wäre, dieses Thema wirklich anzugehen. Und wenn ich es genau sehe, dann sind die einzigen, zu denen da wirklich ein bisschen differenziert ist, was eingefallen ist, die Grünen gewesen, um diesem Trommelfeuer von der rechten Seite was entgegenzusetzen.
Ich habe ja am Anfang dieses Projektes, habe ich gesagt, und wir haben das oft so zitiert auch, natürlich immer mit so einem etwas, mit einer subtilen Ironie, dass wir gesagt haben, das Kulturhauptstadtjahr, die Öffnung von Linz, in den europäischen Kontext, die europäische Kamera auf Linz, die Internationalisierung, die in diesem Jahr stattfindet, die kann und soll und darf nicht spurlos sozusagen in diesem Wahlkampf vorübergehen. Natürlich war uns das auch klar, dass das sozusagen etwas naiver klingt, als wir tatsächlich sind, dass wir auch wussten, dass so Kultur so wichtig wiederum in der politischen Auseinandersetzung nicht ist. Jetzt formuliere ich mal so eine Beobachtung von mir aus den letzten Wochen, Monaten und wäre daran interessiert, dass Sie das so kommentieren. Ganz am Anfang des Wahlkampfs, als so, ich glaube, im August die Ferien so langsam zu Ende gingen oder vielleicht war es sogar noch davor, gab es ein großes Wahlplakat der SPÖ, das in der ganzen Stadt verteilt war. Das war sehr, sehr bunt, ganz verschiedene Farben. Und die Aussage auf diesem Wahlplakat war, schön, dass Linz so bunt ist. Und dieses schön, dass Linz so bunt ist, war in ganz vielen Sprachen formuliert. Also auf Englisch und Serbokroatisch und Bosnisch und Türkisch und Armenisch und was weiß ich. Und Russisch. Und es hat so eine, sagen wir mal, es hatte etwas, eine Anspielung auf unser ganz am Anfang gesetztes Projekt mal auf die Frage, ist Linz schön? Fragezeichen. Und es gab eine Debatte damals, nein, Linz ist hässlich, doch, Linz ist schön. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass in der Tat während dieses Jahres, wie wir immer auch etwas stolz verkünden, 5000 Künstlerinnen und Künstler aus 66 Ländern dieser Erde in Linz hier aufgetreten sind und ein begeistertes Publikum gefunden haben. Also die Linzer waren ja im Unterschied zu den Politikern bei den Veranstaltungen sehr präsent und sind gekommen und haben sich das angeschaut und so weiter. Und das hat, da habe ich im ersten Moment gedacht, Donnerwetter, das ist ja toll und auch mutig. Ich habe da Respekt davor gehabt, dass eine Partei wie die SPÖ jetzt mit so einer Aussage in den Wahlkampf geht.
Aber es hängt nicht mehr.
Es hängt nicht mehr. Es hängt nur am Anfang, wirklich eine kurze Phase.
Sehr kurz.
Und jetzt ist heute sozusagen das für mich, also das eine ist der Hoffnungsschimmer und heute ist sozusagen der komplette Tiefschlag, weil ich in der Zeitung gelesen habe, es wurde uns auch zugeschickt, dass eben eine Postwurfsendung ohne Impressum in verschiedenen Haushalten gelandet ist, wo gesagt wird, in dem Wohngebiet von Bürgermeister Dobusch wohnen 5,6, glaube ich, Prozent Ausländer. Im Wohngebiet von Herrn Luger wohnen auch 5,6% Ausländer. Dann die Frage, wie viele Ausländer wohnen in Ihrem Wohngebiet? Fragezeichen. Das darf doch nicht wahr sein. 26.000 Ausländer sind mehr in Linz. Wollen Sie auch noch das Wahlrecht für Ausländer, was die SPÖ fordert? Und ich habe das heute dann in der Zeitung gelesen. Ich habe auch sofort eine, weil es umstritten war, ohne Impressum, von welcher Partei das stammt. Ich habe eine Mail an den Kulturreferenten und Aufsichtsratsvorsitzenden der Linz 2009, Kulturhauptstadt Europas GmbH, geschrieben mit der Frage, er möge mir das beantworten, ob das tatsächlich ein authentisches Wahlplakat der ÖVP sei. Ich habe aber leider bis 19.28 Uhr keine Antwort bekommen, sodass ich jetzt ganz ratlos bin, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein Kulturreferent an der Stadt sozusagen so ein Plakat zulässt. Also sind diese Extreme jetzt typisch für einen, wie soll ich sagen, Wahlkampf, der...
Kulturellen Wahlkampf.
Für einen kulturellen Wahlkampf, genau.
Also ich würde sagen, Sie sind ein tragisches Beispiel für das, was ich auch am Anfang eben versucht habe zu illustrieren. Also man weiß ja nicht, von wem es kommt. In den oberösterreichischen Nachrichten steht, wird zumindest schließt der ÖVP-Pressesprecher, glaube ich, nicht aus, dass es von seiner Partei kommt. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass so etwas, formulieren wir es mal so, ja, bevor es quasi den endgültigen Beweis gibt. Auf jeden Fall ist es ein Beispiel dafür, dass alle Parteien sich in der Ausländerdebatte auf das Niveau der FPÖ begeben, ne, und verhindern, dass es einen, wie du richtig gesagt hast, eine differenzierte Auseinandersetzung über ein zentrales Thema unserer modernen Gesellschaft gibt, nämlich wie man eben umgeht mit multiethnischen Gesellschaften. Und das ist ein Armutszeugnis. Und es ist natürlich auch ein Beispiel für die Schlussphase eines Wahlkampfes, wo alle nervös werden und wo dann plötzlich noch mit das letzte Pulver verschossen wird. Und Es bringt, glaube ich, wenig. Ja, es schafft sehr viel böses Blut. Es bringt den Parteien wenig. Leider erleben wir das aber in fast jedem Wahlkampf. Es ist kein oberösterreichisches Spezifikum. Das gibt es in Wien, das gibt es in Niederösterreich, das gibt es in jedem österreichischen Wahlkampf, dass am Ende die Nerven blank liegen und so ein Blödsinn verschickt wird.
Leider. Aber wenn dem so wäre jetzt, dass die Zuordnung stimmt, was ich mir nach wie vor gar nicht vorstellen kann, Herr Frank, ist es dann nicht eigentlich ein massiver politischer Fehler der SPÖ, das Thema am Anfang zwar durchaus positiv aufgegriffen zu haben, dann aber es verlassen zu haben und der Rechten überlassen zu haben?
Ich würde es andersrum sagen. Politiker sind Angstbeißer. Politiker sind manchmal, Sie sollen es mir nicht übel nehmen, Dackel. Wirklich. Erschrecken und dann beißen sie. Das ist genau so eine Sache. Die haben gesehen, dass der Exiljude aus Amerika in Vorarlberg seine Wirkung getan hat. Und um Gottes Willen, jetzt müssen wir irgendwie da irgendwas machen. Und das ist eine ganz tragische Sache, dass zum Beispiel die SPÖ nicht beherzt genug war, das fortzusetzen. Diese sehr, ich würde sagen, ja schöne, gerade Buntheit, um Gottes Willen, wir leben ja davon. Ich brauche nur hier über den Hauptplatz zu gehen. Ich bin ja einer von denen, der Meinung ist, dass Linz eine sehr schöne Stadt ist. Aber sie ist auch bunt und sie ist nicht geordnet. Sie ist zum Beispiel das Schlimmste, was es in der Architektur gegeben hat, war die Traufen. Die Dachtraufenordnung. Alle Städte und Länder, die sowas hatten, nämlich dass man aufpassen muss, dass die Dachrinnen ordentlich nebeneinander stehen, sind langweilig. Linz ist deswegen nicht langweilig, weil nichts davon stimmt. Das ist diese Buntheit eines bestimmten Individualismus, einer Ästhetik, wo sich natürlich auch fremde Einflüsse, verschiedene Ideen, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Architektur, von Wohngefühl und alledem durchgesetzt haben und die aus dieser Stadt eine schöne Stadt gemacht haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich auch diese Sache, die Frau Todt hat das sehr genau gesagt, die Identitätsfrage. Was ist denn Identität? Wer ist denn ein Österreicher? Vor gar nicht langer Zeit hat es eine wunderbare Debatte gegeben zwischen der Vera Rußwurm, die Ihnen allen bekannt sein wird, und einem Mitglied des Volksgruppenbeirates namens Mate Klikovic, das ist ein Burgenländer Kroate. Und die sind gemeinsam also ein richtiger, echter Kroate, und die sind beide zu folgendem Ergebnis gekommen. Die Familie Rußwurm, echte Österreicher, lebt seit 4 Generationen und ungefähr 150 Jahren hier. Die Familie Klikovic lebt seit 14 Generationen und 450 Jahren hier. Also wo liegen hier die Identitäten?
Ich denke, wir gehen langsam mit den Fragen ins Publikum. Es gibt zwei Mikrofone, die hier sind, wissen es, auf der Seite, und Sebastian macht den Anfang. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, zu Beginn einfach mit dem Namen und vielleicht...
Okay, gerne. Mein Name ist Jakob Huber, ich engagiere mich selbst für die SPÖ. Deswegen muss ich Sie enttäuschen, ich habe keine Frage, sondern nur eine faktische Richtigstellung. Die ÖVP Linz steht zu ihrem Postwurf mittlerweile, also der angesprochene Postwurf, ist bestätigt auch in den Zeitungen, dass er von der ÖVP Linz kommt. So viel nur zu den Fakten. Ansonsten freue ich mich über eine sehr spannende Diskussion. Und Entschuldigung, dass es keine Frage gibt. Gut.
Dann gehen wir zur ersten Frage.
Bezug nehmend auf die Aussage von Herrn Frank bezüglich eben Einwanderungspolitik, Asylpolitik und dergleichen mehr, dieses aufzugreifen im sachlichen Kontext, ist da nicht irgendwie, vielleicht neige da jetzt ein bisschen zur Polemik, ich weiß es nicht, aber ist es nicht gewissermaßen in Anbetracht dessen, was seitens rechter Gruppierungen teilweise, wie das instrumentalisiert worden ist und wie man gemerkt hat, wie es aufgenommen worden ist, ist es nicht irgendwie ineckt, dass es von den Großparteien da eher zu einer heißen Kartoffel geworden ist, die man nicht anfassen will oder wenn sie angefasst wird? Oder dass man quasi Angst hat, dass irgendwie... das sachlich aufzugreifen und das sachlich zu diskutieren, in der Angst eben, dass es rechte Gruppierungen, ich sage jetzt einmal ein bisschen polemisch, verunstalten und daraus wie Schindler treiben.
Du wolltest.
Da kann ich Ihnen eine ganz konkrete Antwort geben, weil ich eben genau diese Frage auch bei meinen Gesprächen mit Vertretern der Partei gestellt habe, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie kann es sein, dass alle darauf warten, dass die FPÖ diese Keule auspackt und dann haben sie quasi keine keine Antworten parat. Und Sie haben völlig recht. Also natürlich ist das ein Thema, das eine heiße Kartoffel ist. Die Parteien haben aus anderen Wahlkämpfen gelernt, dass das sogenannte Ausländerthema, auch wenn Sie es selber thematisieren, meistens der FPÖ nutzt. Deswegen versuchen Sie es eigentlich im Wahlkampf nicht anzusprechen, geraten aber, wie in jedem Wahlkampf, und auch das hätten Sie eigentlich inzwischen schon lernen müssen, gegen Ende des Wahlkampfes erst recht in diese Debatte hinein, weil die FPÖ sie einfach Ihnen aufzwingt. Und das Ergebnis sehen wir auch eben im Zuge, sehen wir jetzt auch anhand dieses erschreckenden Flugblattes.
Leider muss man Ihnen, wie schon Frau Todt, zustimmen. Wir haben es ja vor kurzem, dass ausgerechnet am Tag, nachdem dieser indische Abschiebehäftling in einem Wiener Schubgefängnis zu Tode gekommen ist, fast stillschweigend, husch, die Regierung wirklich schaurige Änderungen im Asylverfahren und im Asylgesetz vorgenommen hat, die zum Beispiel dazu führen, dass diese Gefangenengeschichten, also dass man Leute, die nichts angestellt haben, einsperrt, erheblich zugenommen haben. Das sind die hilflosen Versuche, diese heiße Kartoffel irgendwie dem weiterzureichen, in dem Fall der Innenministerin und der Exekutive, die nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das glückliche Leute sind, die zum Beispiel in solchen Gefängnissen Dienst schieben müssen. Das sind keine glücklichen Leute. Und auf diese Weise gleichsam versucht, das Gesetz des Handelns zwar an sich zu ziehen, zugleich aber das Thema irgendwie zu befrieden. Es kommt aber noch ein anderes Thema dazu. Ich glaube, diese Angstschübe, gerade dieses Thema betreffend, sind ja nicht nur die der Politiker, sondern die Politiker haben bis heute oder politische Strukturen haben bis heute nicht die nötige Fantasie aufgebracht, damit wirklich umzugehen. Wir wissen zum Beispiel, dass heute das ein wesentliches Potenzial der FPÖ in Migranten der ersten und zweiten Gastarbeitergenerationen liegt. Das heißt, das sind Menschen, die damals aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus den ersten türkischen Migrantensituationen gekommen sind und die sich heute natürlich auch durch die Propaganda von Politikern in dem Status als österreichische Neubürger, vielleicht auch aufgrund mangelhafter Integrationsfähigkeit, bedroht fühlen und nun sozusagen ihren Status als Österreicher via neuer Aggressivität den Nachfolgenden zu substituieren. Und diese Angstwelle setzt sich sozusagen bis in die höchsten politischen Strukturen fort, nur bestimmte Leute eben haben das Gespür oder auch das Talent oder besser noch die Unverfrorenheit, genau diese Angst unmittelbar in politische Münze zu schlagen, während die anderen es wie eine heiße Kartoffel sozusagen im Kreise reichen und keiner wirklich damit umgeht.
Also die Debatte ist ja auch nicht neu. Also dass Österreich ein Einwanderungsland de facto ist, wissen wir seit 20 Jahren. Übersetzt auf Linz. Entschuldigung, bitte.
Ich will nur ganz kurz, ich meine, zieht man das jetzt mit europäischen Vergleich, ist das ja, trifft das ja auch mäßig zu oder setzt ja dann Irrtum auf?
Also diese Angstwellen sind überall.
Nein, ich meine jetzt nicht die Angstwellen, aber einfach dieser Status, der Österreich angehängt wird, ist sein Einwanderungsland.
Das wird dem Land nicht angehängt, das ist einfach so. Ja, wir haben in Deutschland genau dieselbe Debatte
gehabt. Ich wollte gerade sagen, den Vergleich wissen, ob das ob sozusagen Österreich ein besonderes Einwanderungsland ist. Oder?
Österreich ist ich würde sagen, Österreich ist ein so normales Einwanderungsland wie Deutschland und Frankreich. Eben, das sind typische Einwanderungsländer.
Deshalb meine Frage, weil es eben, zieht man jetzt Statistiken heran,
kommt man ziemlich auf dasselbe Ergebnis.
Deshalb frage ich mich, warum die Debatte da so greift eigentlich.
Weil das Einwanderungsland ist eine ideologische Frage. Das Problem ist folgendes. Einwanderungsland heißt, man müsste hingehen und müsste eine vernünftige Regelung haben. Das wäre eigentlich die erwachsene Geschichte. eine vernünftige Regelung, wen wollen wir haben, wie gehen wir damit um, wie viel wollen wir haben, zu welchem Zweck wollen wir sie haben und wer kommt, unter welchen Kriterien betrachten wir ihn und können ihn aufnehmen oder eben nicht. Österreich ist in so gesehen, wie bis vor kurzem die Bundesrepublik Deutschland auch, die erst in allerletzter Zeit da Fortschritte gemacht hat, die früher genauso hysterisch oft reagiert hat. Österreich ist ein Land, das Zuwanderung oder Einwanderung immer noch als Welle sieht, als Tsunami, als eine Bedrohung. Und deswegen suggerieren die Politiker den Leuten, es geht um Abwehr und nicht um Regeln. In dem Moment, wenn es um ein vernünftiges Einwanderungsgesetz geht, sind irgendwelche Leute da und sagen, die Leute wollen, dass jeder kommen kann und überschwemmen das Land und was nicht alles. Ich muss leider, es tut mir leid, ich bin kein Grüner, aber ich muss wieder die Grünen zitieren. Die Tatsache, dass die immer für eine vernünftige Einwanderungspolitik argumentiert haben, hat man immer im öffentlichen Raum so interpretiert, dass man gesagt hat, die Grünen sagen, macht das Tor auf für alle Ausländer. Ein kompletter Blödsinn. Aber das ist genau dieses Schwanken zwischen eine vernünftige, erwachsene Regelung oder der Angstreflex.
Ich habe eine Frage. Was sind Migranten? Können Sie mir eine Definition eines Migranten geben? Ich bin zum Beispiel Niederländerin, wohne seit insgesamt 11 Jahre, 8+3 Jahre hier. Bin ich Migrant? Bin ich kein Migrant? Wieso bin ich nicht in Migrantenforen, Organisationen und so weiter? Also wieso kann es auch sein, dass Migranten hier eine große Bedrohung sind, weil Österreich eigentlich ein Land ist mit ländlichen Strukturen, weniger urban als viele andere Länder. Und dass es eine ländliche Bevölkerung wesentlich mehr Angst macht als eine urbane Bevölkerung. Und wie gesagt, und dieser Wahlkampf spiegelt doch auch der deutsche Wahlkampf sehr wider. Weil ich meine, da gibt es auch keine Themen, gibt es auch nur eine Landeshauptfrau sozusagen, die das Ganze richtet und wahrscheinlich auch gewinnen wird. Also ich meine, hat man sich das abgeschaut oder ist das einfach Zufall? Aber gut, wie gesagt, diese Frage der Migranten, das würde mich schon interessieren, weil ich muss sagen, habe das langsam leid. Bin ich eine, bin ich nicht? Wieso darf ich nicht mitreden, wenn ich eine bin? Und so weiter. Aber ich glaube, die ländliche Situation, das würde mich noch mehr interessieren.
Also das ist der Versuch einer Antwort. Ich würde sagen, ob man jetzt in einem urbanen oder einer ruralen Gegend wohnt, hat für das Verhältnis zu Ausländern, Migranten, wie man sie nennen möchte, zu Fremden, ist, glaube ich, die beste Formulierung, wenig Einfluss, weil es für den Aufbau von Feindbildern die unmittelbare Begegnung mit Fremden nicht ausschlaggebend ist. Also es gibt Studien, wonach die Angst vor Fremden in Regionen am höchsten ist, wo es eigentlich kaum Fremde gibt. Also da gibt es keinen, nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang.
Obwohl es kommt noch was hinzu. Es gibt natürlich auch das Gegenbild. Also wir beide teilen natürlich das Migrantenschicksal. Wir sind Migranten, eindeutig. Nur bei mir zumindest haben die Österreicher das Glück zu wissen, dass ich auch wieder verschwinde. Das ist der Unterschied zu den anderen. Nur.
Bei uns auch.
Ich bleibe.
Aber das ist auch an für sich, wenn man dann jeden Tag schwer beleidigt, oder? Wenn man da also Smarotzen und alle dämpft.
Nein, nein. Ich gestehe den Österreichern zu, dass sie das Recht haben, sich zu überlegen, ob sie diesen Kauz, diesen Frechen hier haben wollen oder nicht. Das ist eine Überlegung wert. Nur,
kann man in der EU nicht mehr auswählen.
Ja, richtig. Die EU ist natürlich noch ein Sonderfall, aber wir sind natürlich so gesehen sehr wohl Migranten. Aber man muss mal auch wieder ein Wort in den Mund nehmen, das seit 20 Jahren keine Rolle mehr spielt und das sozusagen aus dem Diskurs geraten ist, für meinen Geschmack zu Unrecht. Nämlich, es ist auch eine Klassenfrage. Es ist auch eine Klassenfrage, denn wir müssen eines bedenken. Wir, ich sage mal arrogant, wir Intellektuellen oder Leute eines bildungsbürgerlichen Umkreises und so weiter, reden uns relativ leicht über Integration, weil wir leisten sie nicht. Leisten tun sie die Leute im Gemeindebau. Leisten tun sie die Leute in den Vierteln, wo die Hälfte der Schüler nicht deutscher Muttersprache sind und so weiter und so weiter. Und das ist der Punkt. Und da ergeben sich Strukturen. Ihre These vom ländlichen Raum, glaube ich, ist durch das, was Frau Todt gesagt hat, einigermaßen beantwortet. Es stimmt nämlich so nicht wirklich, nämlich ein Höchstmaß an sogenannter Ausländerfeindlichkeit, die ja oft nur anderssprachige Österreicher betrifft, herrscht zum Beispiel in den Vierteln der einfacheren, einkommensschwachen, weniger gebildeten Wiener. Wien ist wahrscheinlich die ausländerfeindlichste Stadt Österreichs und man kann dieser Stadt ein hohes Maß an Urbanität wirklich nicht absprechen.
Ja, aber da hat man es mit der wirtschaftlichen...
Ich sage, es ist eine Klassenfrage. Es ist eine Klassenfrage, weil der Druck von Leuten, die zuwandern, ist auf sie gering und auf mich gering. Aber auf die Leute, die mit ihrer, sozusagen buchstäblich mit ihrer täglichen Händearbeit, ihr täglich Brot verdienen müssen, die empfinden natürlich ein ganz anderes Bedrohungsspektrum, als uns das je begegnet.
Aber wieso reden wir nicht mit in Foren?
Siska, warte.
Wieso reden wir nicht mit in alle diese Gremien oder nicht alle Gremien, aber in welche Gremien? Weil ich meine, es können ja nicht so sein, dass alle Migranten, was weiß ich, eine Bedrohung sind, dass man das auch mal... Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendwelche Westeuropäer in irgendwelche Gremien da vertreten sind. Vielleicht muss man da dann auch mal daran arbeiten. Oder überhaupt, die keine Migranten, die keine Bedrohung sind, dann sagen wir mal so.
Vielleicht können wir uns auch von diesem Thema...
Noch Deutschland, Oberösterreich.
Wie bitte?
Lass doch vielleicht, wenn es noch andere Fragen hat.
Ah, ja. Dieser Vergleich Wahlkampf Deutschland-Oberösterreich, gibt es da, ist das Zufall? Oder ist das Zahn der Zeit, oder?
Ach, der Vergleich, naja, das ist wirklich Zufall. Ich meine, das ist, wie meinen Sie der Vergleich? Das habe ich jetzt
keine Themen, nur noch Personen. Die Parteien, da sie in der Großkoalition sind, können sie sich in Deutschland auch nicht.
Aber es gibt sehr dezidierte Meinungsunterschiede. Es gibt sehr dezidierte. In der Steuerfrage, in vielen anderen Dingen, wo die Dinge diametral auseinandergehen. Sozusagen das, was an groben Pflaster zu werfen ist in dieser Auseinandersetzung, ist in Deutschland wesentlich gröber als hier. Das ist schon richtig.
Ganz dort hinten links eine Frage.
Sie haben am Anfang gesagt, dass es so gut wie keine Themen gibt, außer jetzt diesem Immigranten- und Ausländerthema und dass die Wahl sehr persönlich bezogen wird. Ich setze mich jetzt gerade hin. Ich würde gern wissen, ob Sie nicht der Meinung sind, dass auch die zwei Falschen miteinander reden, weil sowohl Wähler als auch Politiker von den Dingen, die entschieden werden, und es geht ja hier um Verwaltung, eigentlich keine Ahnung haben. Also weder wir Wähler können diese ganzen Fachsachen, die entschieden werden müssen, in irgendeiner Form beurteilen. Weder Infrastruktur noch Abwässer noch Energiepolitik sind wir Fachleute im Allgemeinen, zumindest nicht die Mehrheit, Einzelne natürlich. Und auf der anderen Seite brauchen die Politiker auch ihre Fachleute, um diese Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, Leute, die keine Ahnung haben, wählen Leute, die keine Ahnung haben, um Dinge zu tun, die wir alle nicht verstehen. Die Frage ist, ist das überhaupt sinnvoll dann in diesem Fall?
Scheint mir eine sehr prinzipielle Frage zu
sein. was Sie beschreiben, trifft vielleicht in Nuancen auf das zu, was hier in Oberösterreich sich zum Teil im Wahlkampf abspielt. Aber das ändert, glaube ich, nichts daran, dass Demokratie das Ding der Stunde ist und dass wir alle daran arbeiten müssen, diese Defizite aufzuarbeiten. Vor allem, da können wir beide uns, glaube ich, auch an der Nase nehmen, natürlich wir als Journalisten, die wir ja unter anderem für die Vermittlung zwischen dem System Politik und den Menschen da draußen zuständig sind.
Darf ich da in dem Zusammenhang noch eine wirkliche Lanze für Österreich und auch für Oberösterreich brechen? Ich möchte mal die These aufstellen, eine miese politische Führung und eine fabelhafte Bürokratie kommen zusammen weiter, als eine brillante politische Führung eine beschissene Bürokratie. Österreich hat immer eine fabelhafte Bürokratie. Zwar mit viel Unterschleif, mit viel Leerlauf und alledem, aber Österreich ist vorzüglich verwaltet und es erlaubt eigentlich diese Bürokratie den Politikern hier so relativ wenig Ahnung von alledem zu haben, die besorgt das schon.
Das habe ich mir als Erfolgsmodell für Linz 09 noch nie überlegt, aber da ist was.
Aber es ist.
Drüben?
Ja.
Ja, mein Name ist Peter Binder, ich arbeite für ein Regierungsmitglied in der Landesregierung von der SPÖ. Mir fällt jetzt bereits zum dritten Mal auf, dass das Politiker-Bashing da sehr gut ankommt und für viele Lacher sorgt. Ich glaube aber, es trägt auch dazu bei, dass es eine gewisse Politikverdrossenheit gibt im Land, weil es sehr einfach ist, sich da jetzt über Politiker lustig zu machen, zu sagen, ab 75 fängt das Denken an und so weiter. So ist es dann auch nicht. Also ich denke, es gibt sehr viele Politiker, gerade in Oberösterreich, die auch sehr kompetent sind in den Themen, die sie bearbeiten. Aber die Frau Todt hat eh was ganz anderes Interessantes angesprochen, das mich interessiert als Wahlbeobachter von außen, die Sie noch dazu für Medien arbeiten. Wie beurteilen Sie denn die Rolle der oberösterreichischen Medien in diesem Wahlkampf? Auch nämlich in Bezug auf das Thema Integration und Ausländer.
Das ist eine gute Frage.
Ja, also die oberösterreichische Medienlandschaft ist sicher eine besondere. Vielleicht im die natürlich eine große Verantwortung trägt, ja auch gerade beim Thema Ausländer. Weil es ja nicht nur so ist, dass das Thema sozusagen nur von der Politik gespielt wird, sondern da gibt es ja auch von Seiten der Medien eine gewisse Eigendynamik, die, glaube ich, vorhanden ist. Wenn man von außen kommt und sich die oberösterreichische Medienlandschaft anschaut, dann vor allem als Wienerin, ja, wo wir halt doch einige überregionale Tageszeitungen haben, ist Oberösterreich, wirkt natürlich auf den ersten Augenblick ein bisschen einengend, ja, und doch auch ein bisschen provinziell. Wobei die Blätter, die hier gemacht sind, also oberösterreichische Nachrichten, auch die oberösterreichische Kronenzeitung, also das hat alles schon Niveau und ist quasi ordentlich. Ja. Aber mir geht schon ein bisschen so der Blick nach außen ab. Und was mir vor allem fehlt, ist so hin und wieder das ironische Stück, ja, die Glosse oder der scharfe Kommentar. Also es ist schon alles so ein wenig, die Identifikation mit dem Land ist sehr groß. Ja, und das spürt man auch bei den Medien. Und das ist nicht die primäre Aufgabe einer Tageszeitung, finde ich. Ja. Oder eines Mediums überhaupt.
Auf der einen Seite muss ich Ihnen natürlich zustimmen. Die Medien sind mitschuld daran, dass die Akzeptanz von Politikern schwindet und dass auf diese Weise manchmal auch sehr vernünftigen Argumenten von Politikern nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit zugehört wird. Das ist völlig richtig. Das ist natürlich eine Wechselbeziehung und es ist natürlich auch, wenn man so will, begründet darin, dass durch die Kompliziertheit der Themen auch Medien oft so überanstrengt sind, dass sie es vermeiden, Dinge wirklich zu erklären und stattdessen lieber hingehen und sich die Personen vorknöpfen. Also die unglückselige Personalisierung von Sachfragen auch da eine Rolle spielt, wobei in Medien entweder auf der einen Seite die Spekulation auf billigen Beifall, also das gekauft wird, oder auf der anderen Seite durch Überanstrengung aufgrund des komplexen Themas sehr wohl richtig ist. Sie haben recht, wir müssen da sehr aufpassen, denn wenn wir alle so weitermachen, dass gleichsam die politische Klasse in dieser Weise herabgewürdigt wird, schädigen wir auf Dauer die demokratischen Strukturen. Denn wir brauchen auf Dauer Leute, die sich natürlich für dieses, sich da ins Zeug zu werfen, noch wieder begeistern müssen. Fassen wir uns an die Nase, haben Sie völlig recht. Das ist das eine.
Darf ich jetzt? Entschuldigung.
Ich habe gemeint, Sie seien fertig wegen dem Bashing, wollte ich noch was sagen.
Ja, das gehört ja.
Ich glaube, weil dieser ganze Wahlkampf und wir diskutieren ihn ja im Grunde an den Phänomenen, die wir sehen und die wir hören, an den Plakaten, an dem, was in der Zeitung medialisiert ist. Der ist doch deswegen so auch manchmal unglaublich langweilig, weil wir alle wissen, dass dieses politische System, inklusive die Persönlichkeiten, für die Sie sich jetzt da zu Recht auch stark machen, dass diese Persönlichkeiten überhaupt nicht diese Heroen und diese gleichsam Waschmittel geprüften Kandidaten sind und Kandidatinnen, wie sie in Erscheinung treten. Aber gerade die Wahlzeiten stellen das politische System derart unangreifbar hin, dass im Grunde jeder vernünftige Mensch gar nicht anders kann, als sich abzureagieren. Und da ist ein Bashing oder eben das Reagieren auf die Persönlichkeiten eine Form dazu. Ich glaube, die Politik, Sie haben vorhin von der Angst gesprochen, die Politik und in den Wahlkämpfen nimmt man diese Angst viel, viel stärker wahr, sonst die riskiert halt in Wahlperioden von 6 Jahren dann nicht mehr und traut sich in diesen entscheidenden Momenten überhaupt nicht, irgendwo auf den Grund auch von Wahrheiten zu gehen, sondern stellt sich halt dar in einer Repräsentanz, die uns alle dann fast nur noch oder oft lächerlich erscheint.
Weil sie nicht glaubwürdig ist, weil sie nicht übereinstimmt mit den Personen,
weil jeder Begriff von Authentizität oder Glaubwürdigkeit oder Identität der Persönlichkeiten, der geht natürlich völlig flöten.
Ja, da ist eben, Entschuldigung.
Ich habe eine Frage zur Standortbestimmung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher in Österreich, ohne jetzt in das Politiker-Bashing einsetzen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, Demokratie hat sich in Österreich und jetzt wird es beim Wahlkampf in Oberösterreich sehr sichtbar rückentwickelt. Da werden Tierschützer mit einem Mafia-Paragrafen verfolgt. Da gibt es Sprüche in Österreich, jetzt in Oberösterreich, die in anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, Sprüche einer 5%-Partei in starken Bundesländern sind. Und jetzt diese Tiefgriffe auch im Wahlkampf in Oberösterreich. Und jetzt die Frage, ist das nur mein Eindruck oder ist Österreich da, ist da was aus dem Gleis gekommen? Und das bezieht sich für mich, diese Vermutung, nicht nur auf die Politik, sondern genauso auf die Institutionen und auch die Medien. In Österreich gibt es eine starke Medienkonzentration. Ist es in anderen europäischen Ländern doch noch etwas qualitätsvoller oder ist es eh schon überall so oder noch schlimmer? Ist Österreich sozusagen das, wie es in ganz Europa vielleicht auch werden könnte?
Naja, ich meine, in Italien will ich medienmäßig nicht leben. Was Sie da beschreiben, ist natürlich ein seltsames Phänomen und das nur unzulänglich beschriebene Phänomen des Populismus ist genau so etwas. Das Phänomen ist, dass ein großer Teil der Medien, der früher antipopulistisch agiert hat, seit einiger Zeit in den populistischen Raum übergelaufen ist und nicht Populismus als populistisch denunziert, sondern selber Populismus betreibt, um sozusagen den Politikern noch den populistischen Schneid abzukaufen, aus ökonomischen oder anderen Gründen. In Italien müssen wir das am deutlichsten beobachten, wo da die Verschränkung durch Besitzverhältnisse von Politik und Medien noch ganz eindeutiger ist. In Österreich hat es vor einiger Zeit, finde ich, einen Paradigmenbruch gegeben. Nämlich, ich glaube, dass in Österreich bis vor kurzem nicht bewusst gelogen wurde von Medien. In der EU-Debatte um den Lissabon-Vertrag in den letzten Jahren ist das erste Mal richtig direkt gelogen worden. Also es haben Medien österreichische Bürger belogen über das, worum es geht. Das ist in der Tat eine neue Qualität, mit der ich so nicht umgehen kann. Ich kannte das bisher nur aus Großbritannien zum Beispiel, dass in dieser Form Agitation betrieben wird, wieder besseres Wissen und wieder die wirkliche Wahrheit. Auf der anderen Seite, wenn man das auf Oberösterreich bezieht, würde ich die Sache, und darum ist es mir wichtig, das noch zu sagen, würde ich die Sache etwas anders sehen. Oberösterreich ist so gesehen eine sehr typische europäische Region. Sie leidet nämlich unter Monopolstrukturen. Leider sind die Ausdünnungs- und Konzentrationsprozesse in ganz Europa gerade im relativ ländlichen Raum, und Oberösterreich ist nun mal ländlicher Raum, wenn man bedenkt, die größte Stadt hat etwa ungefähr 200.000 Einwohner, hat das einen Konzentrationsprozess erbracht. Und wenn ich mal den unglaublichen Einfluss etwa der oberösterreichischen Nachrichten und auch des Ablegers des österreichischen Rundfunks betrachte, sei es Fernsehen oder Hörfunk, muss ich doch sagen, kommen die Kollegen relativ gut und relativ redlich mit einer ganz, ganz schwierigen Aufgabe zurecht. Sie müssen nämlich auf der einen Seite eine kritische Position zu den Dingen einnehmen, aber sie müssen auf der anderen Seite in einer fast ganzheitlichen Weise das politische Spektrum insgesamt abdecken. Das gelingt eigentlich nie jemandem wirklich, aber ich muss als jemand, der von außen kommt und vom Fach ist, sagen, dass das Bemühen, das zu bewerkstelligen, sehr, sehr groß ist. Nur über eines müssen wir uns klar sein. In Monopolstrukturen wirklich alle in einer angemessenen Weise zu Wort kommen zu lassen, gelingt nie und nimmer. Das ist aber eine Frage, die man den Medien unmittelbar nicht zum Vorwurf machen kann, sondern wo man sich über die Struktur Gedanken machen muss. Und in dieser Hinsicht ist Oberösterreich nicht allein, sondern ich würde meinen, mindestens die Hälfte der Regionen ganz Europas sind in derselben prekären Situation.
Aber was meinen Sie mit Monopolsituation?
Es ist, was einfach die bestimmenden Medien, ja, Druckmedien, aha, elektronische Medien, ja, anbetrifft, und zwar eben nicht Unterhaltungs- ja, oder Schubidu-Medien, mhm, sondern die eigentlich den Informationstransport, mhm, zu bewerkstelligen haben, sehr, sehr wenig da.
Okay, also eine, ja, Medienmonopol-Situation.
So meine ich es.
Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu den Tiefgriffen. Also ich habe mich das natürlich auch gefragt. Also ich beobachte jetzt die politische Szene als Journalistin seit 10 Jahren professionell und muss sagen, dass das Gute, oder ich weiß nicht, ob es gut ist, aber das Gnädige ist, dass sowohl Wähler wie auch Politiker ein Kurzzeitgedächtnis haben, das sehr kurz ist. Ja? Weil wenn Sie sich jetzt Wahlkämpfe anschauen, also solche Untergriffe, auch wie dieses Flugblatt, finden sich eigentlich immer. Sie finden sich auch historisch. Stichwort Waldheim-Wahlkampf. Ja? Also das Niveau hat immer Tiefpunkte erreicht. Also von daher würde ich sagen, bewegen wir uns einfach in einer Bandbreite, die vorhanden ist.
Dort ist gleich eine Frage in der Mitte.
Gernot Baronik vom Lentos Kunstmuseum möchte mit einer Frage noch kurz auf den Themenaspekt ganz vom Beginn zurückkommen. Politik, Wahlkampf und Kultur. Sie haben ja, Herr Frank, am Anfang gesagt, Linz 09 ist einerseits eine Ausrede, andererseits ein Grund, dass die Kultur im Wahlkampf überhaupt nicht vorkommt. Mit der Ausrede, glaube ich, kann ich Ihnen recht gut zustimmen, mit dem Grund nur bedingt, weil ja auch bei vielen anderen Wahlen, auch bundesweit, Kultur kaum ein Thema war. Und das meine Frage auch vielleicht Uli Martin an euch. Warum ist Kultur kein Thema mehr in keiner der Wahlen? Ist die Kultur mittlerweile zum puren Freizeitkonsumartikel ohne gesellschaftspolitische Relevanz geworden?
Ich überlege gerade, ob ich in meinem Leben schon mal einen Wahlkampf erlebt habe, wo Kultur im stärkeren, also in der Bundesrepublik, Kultur im stärkeren Maße eine Rolle gespielt hat. Mir fällt ein, dass es mal ähnlich wie das, was Sie zitiert haben über diese FPÖ-Frage, lieber willst du Scholten oder Peimann oder richtige Kultur, so, also Sie haben es zitiert, da gibt es das berühmte Wort von Erhard war das, glaube ich, über die Intellektuellen als
Pinscher.
Genau. Das sind ja alles unbedeutende Pinscher. Ja, ja. Das war mal sozusagen ein kurzes Thema in der Debatte. Dann gibt es eigentlich nur, das ist auch übrigens etwas, was ich hier so ein bisschen vermisse, gibt es in meiner Erfahrung, was Wahlkämpfe anbetrifft, allenfalls noch so, dass Intellektuelle, Künstler, Künstlerinnen, sich irgendwann outen und zu einer Partei sich bekennen. Also ich kann mich erinnern, die Eva Menasse und der Michael Kumpfmüller waren beim letzten Wahlkampf dann sozusagen die Speerspitze und halbwegs die einzigen, die sich noch für die SPD oder für Schröder stark gemacht haben. Und es ist ihnen aber niemand mehr richtig nachgefolgt. Aber es ist wirklich kaum, in meiner Erfahrung, ist auch kaum Kultur ein kontroverses Thema in Wahlkämpfen gewesen. Weder auf der nationalen Ebene noch auf der kommunalen Ebene.
Ich meine, Sie in Linz haben doch das klassische Beispiel hinter sich, nämlich die Auseinandersetzungen um den ersten Entwurf für das Musiktheater. Ja. Ich glaube, dass da wieder der Angstkomplex auch eine große Rolle spielt, denn nämlich die FPÖ hat damals den völlig hirnrissigen, aber genialen Trick angewendet, Kunst und Kultur zur Klassenfrage zu machen und hat damit das Referendum dagegen gewonnen. Ich glaube, dass auch da eine Beißhemmung oder eine Äußerungshemmung bei anderen ist, weil sie sich gerade, ich glaube, dass das eine Traumatisierung gewesen ist, diese Auseinandersetzung, und dass auch das dazu beiträgt, diese sehr üble Erfahrung, dieser ja wirklich, wie sagt ihr immer so schön, Schlammschlacht oder was, Schmutzkübelkampagne, wunderbares österreichisches Wort, Schmutzkübelkampagne, über dieses Musiktheaterprojekt, das ja nun wirklich ein exquisites Ding gewesen wäre, und man hätte es sehr wohl umstreiten können, dass das nicht umstritten war, gewesen hätte sein sollen, will ich nicht behaupten. Aber da ist genau das passiert, dass es einer populistischen Form zu einer Neid- und Klassenveranstaltung gemacht wurde. Und das, glaube ich, überdeckt heute noch ein wenig die Szene wie raureif und dämpft den Diskurs.
Aber ich glaube, das, was du fragst, es deckt sich an einer relativ rasch mit einer Beobachtung, die wir alle ja auch tun oder die wir alle auch machen. Es sind die politischen Entscheidungsträger in Linz und in Oberösterreich, gehören alle zu einerseits zu einer Generation, andererseits aber auch zu einer irgendwie homogen sozialisierten Generation, die zu Kultur ein strategisches Verhältnis hat. Das haben sie gelernt, sonst gäbe es keine Kulturhauptstadt. Das akzeptieren sie, das wissen sie, da investieren sie. Aber Kultur bedeutet, und darum, Uli hat es vorhin gesagt, sieht man auch kaum je einen dieser Menschen in auch nur einer der Veranstaltungen von Linz 09. Kultur bedeutet ihnen persönlich überhaupt nichts. Also gibt es etwas wie eine Spannung zwischen einem Geglaubt oder zwischen einer Einsicht und einer mangelnden Leidenschaft. Und wenn es darum geht, in, sage ich, 2 Monaten auf den Punkt zu bringen, was nun wirksam sein soll, mit dem Geld, was zur Verfügung steht, was reichlich fließt, das sehen wir in den Straßen mit der Wahlwerbung, und wenn nun wirklich formuliert werden muss, was die Leute erreichen soll, dann fehlt die Leidenschaft und dann fehlt der wirkliche Glaube. Und der Glaube, da ist dann nur noch die Einsicht und die dritten Hintergrund. Wir haben vorhin kurz beim uns Einreden, habe ich erwähnt, ich glaube, letzthin war Püringer irgendwo mit einem 20-Punkte-Programm, wo alles vorkam, Familienpolitik, Auszubildende und so weiter, Kultur kam nicht einmal auf Punkt 19 vor. In einem Land, in dem, wenn es um die Sonntagsrede geht oder um die Kommunikation, da hat Frau Todt recht, wenn es um die 09-Kommunikation geht, da ist Südflügel vorne, hinten, oben, unten und das Musiktheater und alles. Aber wenn es irgendwo fehlt der Glaube, dass das die Menschen auch wirklich dazu bringt, einen politisch relevanten Entscheid zu fällen. Auf der anderen Seite aber unterhalb dieser jetzt vielleicht in Oberösterreich im Kulturhauptstadtjahr zu machenden Beobachtung teile ich das, was Uli vorhin gesagt hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, jetzt in der Schweiz beispielsweise, dass der Kultur in Wahlkämpfen eine riesige Rolle gespielt hat. Es gibt Abstimmungen über kulturelle Themen. In Basel, wo ich herkomme, wird noch immer gefeiert in den stumpfen 60er Jahren, das Mitte 60er Jahr, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Kauf von 2 damals absurd, grotesk, abstrakten, wie auch immer die Terminologie war, Picasso-Werken zugestimmt haben, öffentlich so. Aber das wird hergetragen als eine Erinnerung an einen Glanzmoment der Demokratie. In Wirklichkeit ist das längst vergessen und bildet sich im aktuellen Wahl- und Abstimmungsverhalten nur noch bedingt ab. Da geht es dann um Sachfragen, unterstütze ich den Bau dieser oder jener kulturellen Einrichtung. Aber der Glaube wirklich, der aus Themen dann Anliegen macht im Wahlkampf, der ist nicht vorhanden.
Ganz eine kleine Ergänzung. Die ÖVP, die ja hier nicht ganz unwichtig ist und im Wahlkampf natürlich Umfragen unter der Bevölkerung macht, welche Themen sind den Menschen wichtig, um ihre Wahlkampfstrategien darauf aufzubauen, hat das Thema Kultur nicht einmal abgefragt. So wichtig nehmen sie es.
Ich würde ganz gerne noch in der letzten Runde, die wir jetzt vielleicht machen, auf einen Aspekt zu sprechen kommen, wo mich auch sowohl sozusagen Ihre Beobachtung, aber auch das Publikum interessiert. Darf ich den vielleicht kurz nur nennen? Eventuell gehen Sie sogar darauf ein. Oder aber sonst haben Sie natürlich gleich Gelegenheit, noch Ihre Frage zu stellen. Ich wollte nur so fragen nach den sagen wir mal, nach den kulturellen Formen des Wahlkampfs oder den kulturellen Ausdrucksformen des Wahlkampfs. Am Montag habe ich im Kepler-Salon von Herrn Pilinka gehört und gelernt, dass es in Österreich als einem der wenigen europäischen Länder keine Wahlkampfkostenbeschränkungen für die Parteien gibt. Also es gibt kein Maximum, während das in anderen Ländern so ist, dass die Parteien ein maximales Budget für Wahlkampf ausgeben können. Deswegen erscheint es mir so zu sein, dass hier eben auch ungeheuer geklotzt wird, was Plakate und so weiter anbetrifft. Das kostet ja alles ein wahnsinniges Geld und man fährt durch das Land und sieht in einem Maße Wahlwerbung, wie ich sie aus der Bundesrepublik nicht kenne, auch früh, 4 Wochen lang oder 5 Wochen lang war das der Fall. Und dann eben auch noch, Sie haben es heute in den Nachrichten auch so in Ihrem Statement zitiert, dass Sie sagen, es ist noch so diese traditionelle Form Plakatwerbung, obwohl eigentlich längst andere Formen des Wahlkampfs, sei es jetzt über Internet oder jedenfalls ist im Moment in der Bundesrepublik in dem Wahlkampf, ist das auch längst nicht so gesetzt auf Wahlplakate, sondern vielmehr auch auf Fernsehbeiträge, also diese Spots im Fernsehen, das weiß ich jetzt leider gar nicht, weil ich hier nie zum Fernsehen komme, ob die Parteien hier auch sowas haben, wie so Beiträge im Fernsehen.
Die sogenannte Belangsendung.
Aber diese Formen, wie sich Wahlkampf als kulturelle Ausdrucksform niederspiegelt, da würde ich das ganz gerne nochmal so auch diskutieren. Aber Sie hatten zunächst vielleicht eine ganz andere Frage.
Mein Name ist Harald Gruber und ich bin mitverantwortlich auch für den Inhalt dieses Flugblattes. Ich bin Pressesprecher der ÖVP Linz und auch Pressesprecher des Kulturreferenten. Und eingangs vielleicht, bevor der falsche Eindruck entsteht, wir sind hier nicht eine Bananenrepublik oder eine Fidschi-Gogo-Stadt, wie vielleicht hier vermittelt wird, sondern eine der modernsten Städte. Und ich möchte einmal eine Lanze brechen für all meine Kollegen, die heute hier sitzen, auch von den anderen Parteien, auch Frau Schobesberger von den Grünen. Es gibt durchaus Ernsthaftigkeit in diesem Wahlkampf und ich finde es eigentlich irgendwie unerhört, dass da der Eindruck erweckt wird, das sei ein oberflächliches Spiel. Alle gehen hin und alle sind an Demokratie interessiert und wir geben einmal alle unser Bestes. So einmal vorweg.
Wenn das Ihr Bestes ist, dann Prost, Mahlzeit.
Naja, ich glaube.
Das ist ja wohl nicht zu glauben.
Für das Plakat sollten Sie sich schämen.
Ja. Na, ich glaube, dass das hier nicht der Anlass ist, eine politische Diskussion zu führen. Doch, weil sonst könnte Sie
Nein, das ist keine politische Diskussion, das ist eine Diskussion um Anstand. Anstand, mein Herr.
Na, seien Sie jetzt vorsichtig. Ich kann Sie nachher gerne einladen.
Ich bin gar nicht vorsichtig. Ich habe keinen Grund dafür. Oder sonst Sie sollten das.
Da kann ich Ihnen gerne mal die wirklichen Zustände zeigen. Aber hier anzureisen und eine große Lippe zu riskieren, ist eigentlich auch ein bisschen dürftig, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Also bitte begründen Sie mal
ich hätte jetzt auch eine ganz konkrete Frage an die, eine ganz konkrete Frage an die beiden Journalisten. Wer definiert eigentlich den Maßstab, anhand dessen Tiefpunkt oder Nicht-Tiefpunkt gemessen wird? Passiert es in Wien nach dem Wasserstand der Donau oder noch sonst irgendwas?
Ich kann Ihnen das gerne beantworten. Ich glaube, dass, oder ich wünsche mir, nicht in einem Land zu leben, und ich wünsche es auch den Österreichern nicht, in dem Wahlkämpfe darüber bestimmen, wer regiert. Ich glaube, dass Ihre Landsleute bei Trost genug sind, um Ihnen solche Ferkeleien vielleicht nicht durchgehen zu lassen, aber nicht darauf reinzufallen. Es geht einfach darum, dass mein Zutrauen in die Wähler doch so groß ist, weil ich der Überzeugung bin, dass diese Leute, die ja meistens jetzt in einem wohlverstandenen Sinne große Patrioten sind, die Politik, die über Jahre hinweg in so einem Land verfolgt wird, beobachten und sich da auch so etwas wie eine Meinung bilden und nicht darauf angewiesen sind, sich von so einem Dreck beeinflussen lassen zu müssen, um es kurz zu sagen. Ich bin wirklich erschüttert. Ich hätte alles erwartet. Ich habe, weiß der Teufel, wem hinter solchen Geschichten vermutet. Es ehrt Sie, dass Sie bereit sind, dafür zu stehen. vielleicht lernen Sie ja auch noch mal was. Es ist eine Geschichte, dass ich den Wählern ein hohes Maß letztlich an Urteilsvermögen zutraue, insbesondere eben was Anstandsfragen anbetrifft. Und ich glaube, der Wähler wird diese Dinge entsprechend beantworten.
Vielleicht noch einmal auch auf, mein Name ist Heidemarie Penz, ich bin Einzelunternehmerin. Was mich wirklich besorgt macht, ist die Tatsache, dass man sich möglicherweise an solche Dinge gewöhnt. Das ist meine größte Sorge in einer Demokratie, dass wir uns daran gewöhnen, dass es Saga gibt in Vorarlberg, dass es in Wien gibt, dass es Plakate gibt, wo es einem die Haare aufstellt und man schon gar nicht mehr fertig wird, als engagierte Bürgerin E-Mails zu schreiben in alle Richtungen. Ich glaube, dass die Parteien überhaupt völlig unterschätzen, dass wir in einem Zeitalter der Medien leben, dass wir Vernetzungen haben, wo sie noch gar nicht merken, dass da was im Gange ist. Und ich hoffe sehr für Österreich, weil ich wünsche mir eine lebhaftere Demokratie. Ich glaube nur allerdings, dass solche Geschichten dazu führen könnten, dass immer weniger Leute zur Wahl gehen. Und wir werden jetzt sehen, was wir für eine Wahlbeteiligung haben. Was Ihrer Meinung nach könnten wir hier in Österreich tun für eine lebhaftere Demokratie, für einen besseren Diskurs, ohne dass wir ständig uns gegen Gummiwände werfen oder Tag und Nacht E-Mails schreiben?
Also Sie sprechen etwas ganz, ganz Wichtiges an und ich würde jetzt gerne noch einen Punkt anbringen, den ich vorher nicht thematisieren konnte, weil Sie gesagt haben Plakate. Ja, also Plakate sind rein für die Funktionäre. Sie gehen vorbei an den meisten normalen Wählern und sie gehen vor allem vorbei, glaube ich, an einer Wählergruppe, die erst seit kurzem wählen darf, nämlich der ab 16-Jährigen. Und das führt mich sozusagen zu dem Thema, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich für die Zukunft. Ja, was können wir tun, damit der Niveauverlust nicht schlimmer wird, sondern dass wir alle, damit das besser wird. Und da sehe ich ein ziemlich großes Problem bei den 16- und 17-Jährigen, also bei den Erstwählern, vor allem bei den männlichen Erstwählern. Wir haben ja gesehen bei den letzten Wahlen oder Wahlgängen, dass hier vor allem die FPÖ bei den unter 30-jährigen Männern ganz stark punkten kann. Ich habe mich natürlich auch erkundigt, was sozusagen in Oberösterreich für diese Wählergruppen gemacht wurde. Es gab gratis Zeitungsabos, das ist natürlich eine nette Idee. Woran es aber, glaube ich, mangelt, ist politische Bildung in den Schulen in Kombination mit so tollen Aktionen wie nehmt euch eine Zeitung für den Wahlkampf und schaut einmal, was da drinnen steht. Ne? Also ich glaube, da muss noch wahnsinnig viel investiert werden. Und ich fürchte, dass eben auch genau solche Flugblätter bei jüngeren Menschen fatale Folgen haben.
Ich sage übrigens nur eine kleine Bemerkung dazu noch. In zivilisierten Ländern dürfen Flugblätter ohne Impressum nicht verteilt werden.
Können Sie das beantworten, warum Sie kein Impressum draufgesetzt haben?
Weil wir einfach Fakten darstellen wollten und das ist keine Polemik, sondern das sind Fakten und nicht in den Geruch kommen wollten, damit politisches Kleingeld zu verdienen.
Da müssen Sie aber selber schmunzeln, wenn Sie das sagen.
Verlogen oder einen Dreck habe ich noch nie gehört.
Toll.
Aber das müssen wir gar nicht mehr bewerten, oder? Das spricht für sich selber.
Gibt es daraufhin noch Fragen? Dort hinten noch?
Nee, ich wollte nur kurz als eher Spontanfrage. Ich meine, es ist ja, gibt es nicht eigentlich einen relativ klaren Zusammenhang zwischen quasi dem Niveau des Wahlkampfes und der Politik im Allgemeinen, in jetzt da die Rhetorik und dergleichen mehr, die auch abseits von Wahlkämpfen stattfindet, und der Wahlbeteiligung. Ich meine, das ist ja, oder bitte mir das noch ein? Nein, ich meine, Wahlbeteiligungen sind ja letztlich immer mehr im Sinken eigentlich, oder?
Ja, natürlich gibt es einen Zusammenhang und man muss, glaube ich, auch die Nichtwähler ernst nehmen, ja, und nicht sagen, das sind die Nichtwähler und die rechnen wir jetzt gar nirgendwo dazu, sondern eigentlich sind die auch eine Größe, die in ihrer Art und auf ihre Art und Weise einen Protest ausdrücken, beziehungsweise ja, die haben halt einfach keine Partei gefunden, wo sie, der sie vertrauen können.
Ich würde es kurz zusammenfassen. Natürlich ist das eine Wechselbeziehung. Eins ist jedenfalls sicher. Ich glaube, dass Wahlkämpfe das Publikum eher lähmt, als es zu befeuern.
Wie kommt das da?
Na, Moment, mal, ist noch eine Frage hier. So spontane Äußerungen wie gerade sind für gleich danach gerne gesehen.
Ich habe keine Antworten gehört von der Dame, nämlich die Frage, ob es Lösungen gibt für die Zukunft. Also wie ist der weitere Trend? Wie können wir unsere Leidenschaft, unser Feuer, unser Interesse, unsere Neugier für bestimmte Sachen wieder wecken? Weil es nehmen ja die Medien weg von uns, diese Neugier. Die bürden uns das auf und wie schaffen, wie ist der Trend in Zukunft? Also für solche Sachen.
Ich habe versucht, zum Teil eine Antwort zu geben. Also ich würde eben sagen, politische Bildung in den Schulen ist ganz wichtig. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, ich meine, nur auf uns Medien kann man sich natürlich nicht verlassen. Ich meine, da gibt es immer noch so etwas wie Zivilcourage, wie Eigeninitiative. In Deutschland gibt es jetzt Flashmobs, ja, die politisch aktiv werden. Niemand hindert Menschen daran, das auch hier zu tun.
Ich glaube auch, dass sich die Medienlandschaft verändert, radikal. Wir haben ja das, was sich zurzeit in den gedruckten Medien in ganz Europa abspielt, ist eine Strukturkrise, die viele Dinge verändert. Aber diese Strukturkrise wird auch Vorteile haben, die sich in vieler Hinsicht jetzt schon ankündigen. Nämlich, sie werden feststellen, dass nach tödlichen Schwächeanfällen diverser, sehr renommierter Medien, die sich wieder berappelt haben und der Trend dahin, Dinge wieder genauer zu erklären, größer wird. Das Problem ist nur, und damit, und das ist auch die Frage in diese Richtung, wir werden wohl zunehmend mit einer entmischten Gesellschaft leben müssen. Wir haben früher immer das Phänomen gehabt, dass es sozusagen die Abteilung der Spaßgesellschaft und die Abteilung der Bildungsgesellschaft sehr verwoben waren. Und ich bin ja da, behaupte ja auch, dass Bildung sehr viel Spaß macht. Aber wir sind in den Medien auf einem unglückseligen Weg, dass auf der einen Seite sich sozusagen die Spaßgesellschaft in immer mehr aktiv und aggressiv populistischen Medien, die überhaupt keinen Ehrgeiz mehr im Transport von Wissen und Zusammenhängen aufbringen, teilen wird, und einer anderen Schicht, die, wenn man so will, zum klassischen Auftrag von Medien immer deutlicher zurückkehren, die gibt es ja wohl, nämlich zum aufklärerischen Aspekt. Das ist der Punkt, was Sie im Grunde gesagt haben. Gewöhnen wir uns an diese Dinge, also an die, wenn man so will, populistische Kurzform von irgendwelchen Thesen, die irgendwo natürlich einen Realitätshintergrund haben. Was wir bemängeln ist, dass eben keine Aufklärung mehr stattfindet, dass der aufklärerische Impetus schwindet. Tut er nicht in einer Schicht von Qualitätsmedien, auch wenn ich mich in Österreich anschaue, umschaue, bestimmte Dinge, die sich neu bilden, bestimmte Blätter, die versuchen, vom reinen Informationstransport in eine, sagen wir mal, in eine Deutungskompetenz einzutreten, als Angebot für die Bürgergesellschaft selber aktiv zu werden. Nur, die ganze Gesellschaft werden wir damit nicht mehr erfassen können. Also diese wunderbare Vermischung von von Eventgesellschaft und Bildungsgesellschaft, fürchte ich, werden wir nicht mehr auflesen können, weil wir eben auch an populären Medien wie Fernsehen und vielem anderen nicht mehr herumkommen. Aber ich beobachte für meinen Teil und für die Sparte medial, für die ich zuständig bin, dass das Publikum, das eine qualifizierte Information und Deutung will, auch zusammenrückt und auch anspruchsvoller will. Es geht schlicht damit los, dass ich heute viel öfter eine Analyse in der Zeitung, für die ich schreibe, unterbringe, wo früher eher nur eine Nachricht oder sonst irgendwas gewesen wäre. Und das scheint mir ein durchaus wichtiger Aspekt.
Wollen wir an der Stelle den Übergang zum eher lockeren Zusammensein und Fragen vielleicht setzen. Es ist kurz nach 21 Uhr. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen. Vor allem bedanke ich mich natürlich sehr herzlich bei unseren Gästen, die zu einer niveauvollen Debatte dem europäischen Kulturhauptstadt ja würdig beigetragen haben, sich damit komplett abgesetzt hat von dem Mist, der gerade auch debattiert worden ist. Es ist beschämend, dass das in Linz passiert, in der Kulturhauptstadt Europas, aber das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Halten wir einfach dagegen mit solchen Veranstaltungen, die sozusagen dem Diskurs dienen, der Aufklärung und nicht der Polemik und der Kampagne. Vielen Dank für Ihr Hiersein.